Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich, guten Abend. Milliardenhilfen wurden versprochen als Corona-Hilfen für Schließungen, aber die Novemberhilfen und Dezemberhilfen, die sind bislang kaum abgeflossen. Heute erst beginnt die Auszahlung. Für einige Betroffene zu spät. Warum es hakt, schauen wir uns an. Und Ex-Audi-Chef Stadler hat im Abgasbetrugsprozess seine Sicht der Dinge geschildert. Und da geht es auch um jede Menge E-Mails, die ihn nicht erreicht haben. Es sind vor allem die Älteren, die gefährdet sind, wenn es um Ansteckungen mit dem Coronavirus geht. Auch deswegen haben die Impfungen gerade dort begonnen. Nur die Impfbereitschaft in einigen Pflegeheimen, die ist anscheinend nicht so hoch. Zumindest geht davon Bayerns Ministerpräsident Markus Söder aus, obwohl es keine belastbaren Zahlen dazu gibt. Er regt nun an, über eine Impfpflicht zu sprechen für Beschäftigte in Pflegeheimen und er begründet das so.
Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen. Wenn wir dort spüren und hören und lesen, dass sehr wenige der Pflegekräfte sich impfen lassen, zu wenige, dann müssen wir darüber diskutieren. Darum glaube ich, braucht es da eine ethische Debatte. Und wie Sie wissen, gibt es ja bereits auch in anderen Bereichen eine Impfpflicht, zum Beispiel bei Masern. Also da brauchen wir schon eine gesellschaftliche Debatte darüber. Dazu aber parallel noch eine Impfkampagne, um die generelle Bereitschaft zum Impfen zu erhöhen.
Ja, und wie Pflegekräfte in Heimen, aber auch in Krankenhäusern selbst darauf schauen, das hat Mischa Erhardt nachgefragt und beschreibt zunächst, wie sich die Arbeit für Pflegekräfte derzeit gestaltet und warum ein Exodus von Beschäftigten droht.
Lange Arbeitstage, spontan wechselnde Dienste und viel zu viele Patientinnen und Patienten, das gehört bereits seit längerem zum Alltag in Pflegeberufen.
Also die Kollegen sind völlig überarbeitet. Wir haben 12-Stunden-Schichten in den stationären Einrichtungen, wo die Kollegen mehrere Tage hintereinander 12 Stunden am Tag arbeiten müssen, weil natürlich auch einige an Corona erkrankt sind oder in Quarantäne sich befinden und damit natürlich ein Riesendefizit entsteht.
Sagt Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Auch in den Gewerkschaften sieht man die verstärkte Arbeitsbelastung der Beschäftigten in Altenpflegeheimen oder auf den Stationen von Krankenhäusern. Allerdings seien die Probleme keineswegs neu. Matthias Gruß von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Also die Arbeitsbelastung momentan ist gigantisch. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich die Belastung auch vorher schon brutal war und bereits vor der Pandemie viele Kolleginnen auf dem Zahnfleisch gegangen sind, einfach weil viel zu wenig Zeit da ist, um mit der vielen Arbeit, die da ist, um Menschen zu versorgen, überhaupt klarzukommen.
In einigen Internetforen, in denen sich Pflegerinnen und Pfleger austauschen, wird mittlerweile auch von Flexit gesprochen. Also der Möglichkeit oder dem Wunsch, den Pflegeberuf zu verlassen. So hatte auch eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Pia Zimmermann bei der Bundesagentur für Arbeit ergeben, dass zwischen Ende März und Ende Mai 2020 die Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen leicht rückläufig war, trotz der Corona-Pandemie. Neben der ohnehin hohen Arbeitsbelastung und der vergleichsweise niedrigen Bezahlung, vor allem im Altenpflegebereich, sieht Krankenschwester Eva Hortz vor allem auch die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als Problem. Hortz ist Fachkrankenschwester für Intensivmedizin und arbeitet in einem Altenpflegeheim in Katzenelnbogen.
Ganz klar als erstes die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass es sicherere Dienstpläne gibt und kein permanentes Einspringen mehr. Dass es Dienstzeiten für Mütter gibt, dass eben da auch die Familie an erster Stelle stehen kann. Und natürlich mehr Personal, was aber dadurch dann wieder generiert wird.
Bereits vor der Corona-Krise gab es nach Ansicht der meisten Experten zu wenig Personal in den Pflegeberufen. Durch die zusätzlichen Belastungen in der Pandemie dürfte sich die Situation in Zukunft auch nicht ändern. Denn trotz der im Verlauf der Krise vielerorts geäußerten Wertschätzung gegenüber den Pflegenden sind die Arbeitsbedingungen eben wenig attraktiv.
Wir haben einen klassischen Teufelskreis. Wir haben schlechte Bedingungen, weil wir zu wenig Personal haben und wir haben zu wenig Personal, weil wir schlechte Bedingungen haben. Und deswegen muss man diesen Teufelskreis durchbrechen, diese Abwärtsspirale. Und das geht nur durch einen fundamentalen Eingriff bei der Bezahlung. Und natürlich braucht es auch die politische Unterstützung.
Etwa durch gesetzliche Vorgaben, wie viel Personal in den Institutionen der Pflegebranche eingesetzt werden muss, meint Matthias Gruß von Verdi. Dass auf Dauer jedenfalls mehr Personal in Pflegeberufen notwendig sein wird, zeigt eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Demnach wird aufgrund der alternden Bevölkerung das Gesundheits- und Sozialwesen ab dem Jahr 2040 der größte Wirtschaftsbereich in Deutschland sein. Immerhin etwas Entspannung für die Beschäftigten in Pflegeberufen erwarten Beobachter schließlich durch die Corona-Impfungen. Allerdings gibt es auch Meldungen, dass einige Pflegerinnen und Pfleger sich nicht impfen lassen wollten. So attestiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung und schlägt deswegen vor, über eine Impfpflicht für diese Berufsgruppen nachzudenken. Christel Bierenstein vom Verband der Pflegeberufe lehnt das ab. Es sei schwer zu begründen, warum das dann nur für diese Berufsgruppe gelten solle und nicht etwa für Polizei, Feuerwehr oder auch Lehrberufe, in denen die Beschäftigten auch viel Kontakt mit Menschen hätten.
Also ich glaube, wichtiger ist, dass man gute Informationen liefert und dass man vor allem den Impfstoff zur Verfügung stellt, weil viele haben ja noch gar nicht den Impfstoff.
Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich gegen den Vorstoß Söders aus. Aktuell über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbiete sich. Verdi argumentiert in der gleichen Richtung und lehnt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ab. Die Gewerkschaft hat aber die Beschäftigten im Gesundheitswesen dazu aufgerufen, sich freiwillig impfen zu lassen, sofern keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen.
Wie Pflegekräfte über eine mögliche Impfpflicht denken, Mischa Erhardt hat Stimmen gesammelt. In den Pflegeheimen, in Kliniken, da ist die Arbeitsbelastung zurzeit besonders hoch. Andere Bereiche dagegen stehen still. Kinos, Theater, Restaurants, Geschäfte. Wirtschafts- und Finanzministerium hatten finanzielle Hilfen versprochen. Und seit heute fließen auch die Novembergelder. Doch die Kritik daran, die endet nicht. Klaus Remme berichtet.
Verwaltungsversagen, so bilanzierte FDP-Chef Christian Lindner die massive Verzögerung der Auszahlung von Wirtschaftshilfen für diejenigen, die von den Einschränkungen ab November betroffen waren. Hilfen, die für viele in der Gastronomie über die wirtschaftliche Existenz entscheiden. Gestern Abend war es Michael Hüter, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, der seinem Ärger in der ARD Luft machte.
20 Milliarden im November, 15 für die drei Wochen im Dezember, das ist so etwa die Größenordnung, die man kalkuliert hat, sind gerade mal 1,2, 1,4 Milliarden abgeflossen und das nur ab Abschlagszahlungen. Das ist versprochen worden.
Den ganzen Tag über baute sich heute der Frust über diese Misere auf. Am frühen Nachmittag klagte Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Viele sind jetzt in der Situation, dass sie sagen, wir geben auf. Das liegt in der Verantwortung der beiden Minister, die dafür immer große Statements abgeben und viel versprechen, nämlich der Minister Scholz und der Minister Altmaier.
Etwa zur gleichen Zeit teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, dass man nun mit der Auszahlung der regulären Novemberhilfen beginnen könne. Technische Probleme rund um die vom Bund bereitgestellte Online-Plattform seien gelöst. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann beeilte sich am Rande der Fraktionssitzung von CDU/CSU die frohe Kunde und das Volk zu bringen.
Der Motor ist in Stocken geraten und ich darf sagen, ab heute läuft er wieder. Seit heute werden die Novemberhilfen ausgezahlt und wir erwarten von den Landesregierungen, dass alle Novemberhilfen in diesem Monat ausgezahlt werden.
Ob das so kommt, bleibt abzuwarten und selbst wenn es so kommt, der inzwischen angerichtete Schaden ist erheblich. Einer Umfrage des Handelsverbands Deutschlands, HDE, zufolge befürchtet jeder zweite vom Lockdown betroffene Händler, ohne weitere staatliche Hilfen das laufende Jahr nicht zu überstehen. Die FDP erneuerte ihr Plädoyer für schnelle, unbürokratische Hilfe, die Finanzämter zu nutzen und Betroffenen eine Verlustverrechnung mit der Steuerschuld aus Vorjahren zu ermöglichen. Christian Lindner.
Wir stehen sonst vor einer dramatischen Pleitewelle, die in ihrer Gefahr der Infektionswelle in nichts nachsteht.
Nicht nur die Verzögerung der Auszahlung von Hilfen wird beklagt, auch die bürokratischen Hürden sorgen für Kritik. Selbst Steuerberater klagen über Dutzende von Seiten, auf denen Bestimmungen mit Haken und Ösen formuliert sind. Und dazu kommt der Vorwurf, dass Förderbedingungen seitens des Bundesfinanzministeriums im Nachhinein zu Ungunsten der Betroffenen verändert wurden. Offenbar setzt das europäische Beihilferecht der möglichen Unterstützung engere Grenzen als von der Bundesregierung angenommen. So werden nicht wie angekündigt anteilig Fixkosten per se erstattet, sondern nur ungedeckte Fixkosten. Dem Betrieb muss im Überprüfungszeitraum ein tatsächlicher Verlust entstanden sein.
Wer von Ihnen würde sich das im privaten Geschäftsleben gefallen lassen, wenn, was weiß ich, die Geschäftsbedingungen des Mobilfunkvertrags im Nachhinein verändert werden nach Unterschrift?
Einzelnen Branchen wurde pauschal 75% Ausgleich für Umsatzausfälle im November und Dezember versprochen, so eine Steuerberaterkanzlei zur Augsburger Allgemeinen. In der Praxis seien die Hürden so hoch, dass die Hälfte der Betroffenen sofort rausgefallen sei, so der Erfahrungsbericht.
Die Wirtschaftshilfen laufen nur schleppend an. Und während Unternehmen an dieser Stelle selbst als Kritiker auftreten, stehen sie auch selbst an anderer Stelle in der Kritik. Braucht es mehr Homeoffice? Darüber wird diskutiert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow geht sogar noch weiter. Er hatte vergangene Woche einen Lockdown für alle Betriebe und Fabriken ins Spiel gebracht. Dagegen wenden sich verschiedene Wirtschaftsverbände, etwa der Bundesverband der Industrie, BDI. Einzelheiten von Theo Gers.
Es ist der bange Blick nach Irland. Dort hat die Corona-Mutante aus Großbritannien innerhalb weniger Tage für eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gesorgt. Und der bange Blick auf die grüne Insel befeuert auch in Deutschland die Sorge, der Lockdown könnte oder müsste eventuell verschärft werden. Deutschland steht vor 8 bis 10 sehr harten Wochen, so sagte es die Kanzlerin nach Auskunft mehrerer Ohrenzeugen heute vor Unionsabgeordneten. Angela Merkel steht mit ihren Sorgen nicht allein. Das Problem umriss 600 Kilometer weiter westlich Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag so.
Wir müssen für Deutschland sagen, wir wissen noch nicht, wie weit es verbreitet ist und wie die Wirkungen sein könnten.
Und deshalb warnt Laschet davor, sich hierzulande bloß nicht in falscher Sicherheit zu wiegen.
Es kann sich von einem Tag auf den anderen ändern, wenn dieses veränderte Virus diese exponentielle Kraft entfaltet.
Doch wie diese exponentielle Kraft eindämmen? Durch eine Verlängerung oder gar Verschärfung des Lockdowns? Finanzminister Olaf Scholz will sich heute noch nicht festlegen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen sagte, notfalls müsse auch über schärfere Maßnahmen nachgedacht werden. Noch einmal 10 harte Wochen, die Kanzlerin erwartet, hieße Verlängerung bis März, möglicherweise bis in den April hinein. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das schlicht nicht verantwortbar.
Statt weitere 10 Wochen das Land stillzulegen, brauchen wir jetzt einen Schutz für die wirklich gefährdeten Menschen.
Lindner verweist auch auf die wirtschaftlichen Folgen. Tatsächlich will auch die deutsche Wirtschaft selbst von einem kompletten Lockdown nichts wissen.
Wir haben keine Evidenz dafür, dass die Aktivität in der Industrie die Pandemie befördert,
betont der neue BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Seit 12 Tagen ist er im Amt und er hat sehr klare Vorstellungen, was in der Pandemie geht und was nicht geht. Ein Lockdown jedenfalls geht nicht.
Ich warne auch jeden davor zu glauben, man könnte ja mal 4 Wochen abschalten, das sei doch nicht so schlimm. Allein das Wiederanfahren würde dann wahrscheinlich noch mal einen Monat dauern. Und das ist eine relativ einfache Rechnung, was es heißt, wenn wir zum Beispiel 2 Monate Wirtschaftsleistung ausknipsen.
Der neue BDI-Präsident Russwurm fordert denn auch das genaue Gegenteil. Noch im Februar müsse die Regierung kreative Lösungen liefern für Lockerungen, wo immer sie möglich und vertretbar sind. Doch die erscheinen Stand heute eher unwahrscheinlich. Aber abgewürgt werden sollen die Unternehmen auch wieder nicht.
Keiner von uns kann wollen, dass über die ergriffenen Maßnahmen hinaus wir die gesamte Wirtschaft in den Lockdown schicken müssen,
sagt am Mittag Hubertus Heil. Und damit gibt der Arbeitsminister vor, worauf die Bundesregierung zumindest jetzt erst einmal setzt, um einen Lockdown zu verhindern.
Wir brauchen, wo immer es geht, die Möglichkeit für Beschäftigte, von zu Hause aus zu arbeiten, und zwar sofort.
Hubertus Heil hatte sich zuvor mit den Personalvorständen großer DAX-Unternehmen getroffen. Doch die Industrie wie auch die Arbeitgeber wehren sich gegen strenge Vorgaben oder gar eine Homeoffice-Pflicht. BDI-Präsident Siegfried Russwurm will dies die Betriebe vor Ort entscheiden lassen. Noch weiter gegen Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Für ihn ist eine mögliche Verpflichtung zum Homeoffice unnötig und unnütz.
Theo Gers über die Homeoffice-Diskussion. In Belgien gilt bereits eine Pflicht für die Arbeit von zu Hause und dort wird sie auch kontrolliert. Und wie genau unser Nachbarland das organisiert hat und was es bringt, das berichtet Michael Schneider aus Brüssel.
Guten Morgen. Hast du gewusst? Guten Morgen.
Blitzkontrolle beim Autobauer Audi in Brüssel. Begleitet von mehreren belgischen Medien schauen die Inspekteure vom Arbeitsministerium nach dem Rechten. Werden Abstandsregeln eingehalten, tragen alle Produktionsmitarbeiter eine Maske und sind wirklich nur die Angestellten vor Ort, die zwingend da sein müssen. In der Buchhaltung werden Mitarbeiter um ein Attest gebeten, das das bestätigt. Belgien macht ernst. Seit Ende Oktober ist im ganzen Land, wie schon im Frühjahr, die Arbeit im Homeoffice verpflichtend. Heißt, jedes Unternehmen muss ein eigenes Konzept aufstellen. Welche Angestellten müssen vor Ort sein? Wer kann ohne größeren Aufwand von zu Hause aus arbeiten? Nicht jedem Arbeitgeber gefällt das. Einige halten die strengen Heimarbeitspflichten für übertrieben und lassen ihre Angestellten trotzdem kommen. Genau deshalb müsse noch härter durchgegriffen werden, so Geert De Porter vom flämischen Arbeitsministerium im Interview mit dem Fernsehsender WRT. Wir sehen an indirekten Indikatoren, dass immer noch viele Menschen zur Arbeit fahren. Zum Beispiel, weil es wieder mehr Staus im Land gibt. Also hat die Ministerin uns gebeten, noch strenger zu kontrollieren, ob zu Hause gearbeitet wird. Betriebe, die das nicht ermöglichen, werden zunächst nur ermahnt. Bei Wiederholung droht eine Geldstrafe. Viele der größeren Unternehmen haben deshalb längst transparente Regeln erlassen. Auch bei der Kontrolle im Audi-Werk werden keine Verstöße festgestellt. Kleinere Firmen aber scheuen oft den Aufwand, ihre Arbeitsweise umzustellen und müssen mit Bußen rechnen. Wir haben seit Oktober hunderte gezielte Kontrollen auf Homeoffice durchgeführt, 650 um genau zu sein. Und da stellen wir in 18% der Fälle Verstöße fest, was ziemlich viel ist.
Rund 18%, was doch wohl recht hoch ist.
Unternehmensverbände warnen allerdings, nicht immer seien das Problem uneinsichtige Arbeitgeber. In vielen Branchen seien es die Angestellten selbst, die sich wieder mehr Anwesenheit im Büro wünschen. Joris van der Steene vom Belgischen Unternehmensverband fordert, schon bald Lockerungen mit Augenmaß zu ermöglichen. Einerseits sehen wir Auswirkungen auf die geistige Gesundheit der Arbeitnehmer, weil ihnen zunehmend der Kontakt fehlt. Und andererseits hat die Situation auch einen Effekt auf die Produktivität. Am Beginn der Pandemie waren die Betriebe noch optimistisch. Aber laut den letzten Zahlen von Dezember sagt nun die Hälfte, dass diese lang anhaltende Homeoffice-Pflicht ihre Produktivität einschränkt. Trotz aller Probleme bezweifelt aber kaum jemand in Belgien, die Homeoffice-Pflicht hat geholfen. Seit sie eingeführt wurde, ist die Zahl der Neuinfektionen um 90% gesunken.
Belgien setzt aufs Homeoffice. Michael Schneider berichtete. Seit gestern heißt Homeoffice für Eltern in Deutschland auch wieder Homeschooling. Und damit sich das irgendwie vereinbaren lässt, haben Bund und Länder beschlossen, dass die Kinderkrankentage ausgeweitet werden sollen. Wenn Kita oder Schule geschlossen sind, haben Eltern Anspruch auf eine Krankschreibung für die Kinder, so hieß es. Nun wird diese Regelung konkreter. Wie genau, weiß Kai Küstner.
Vor allem Eltern, die ihre Kleinen bei geschlossenen Kitas und Schulen derzeit zu Hause betreuen, soll die Verdopplung der Kinderkrankentage helfen. Anspruch darauf haben, stellt das Ministerium von Gesundheitsminister Jens Spahn nun klar, gesetzlich krankenversicherte berufstätige Eltern. In den letzten Tagen war darüber spekuliert worden, ob auch Privatversicherte pandemiebedingt zusätzliche Kinderkrankentage geltend machen können. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dafür gilt der Anspruch auch, wenn Kitas oder Schulen nicht komplett geschlossen sind, sondern der Betrieb lediglich eingeschränkt läuft. Die Krankenkasse kann die Vorlage einer Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung oder Schule verlangen, so steht es in einer Formulierungshilfe für einen entsprechenden Gesetzentwurf, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Beantragen können Eltern die Hilfen rückwirkend zum 5. Januar. Zuvor muss allerdings der Bundestag noch zustimmen. Um die gesetzlichen Krankenkassen zu schonen, soll das zusätzliche Kinderkrankengeld aus Steuermitteln finanziert werden. Zum 1. April will der Bund dafür zunächst 300 Millionen Euro bereitstellen. Insgesamt rechnet man mit Ausgaben in Höhe von rund 500 Millionen Euro.
Wer heute Morgen besonders früh aufgestanden ist, der hatte Glück. Denn beim Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere Beschuldigte gilt für alle, die berichten wollen, wer zuerst da ist, der kommt auch rein in den Gerichtssaal der JVA Stadelheim. Es gibt nur wenige Plätze, auch Corona-bedingt. Heute Morgen war der Andrang besonders groß, denn Stadler selbst sollte sich äußern zu den Vorwürfen. Es geht um die Frage, ob er weiterhin den Verkauf von Autos zuließ, als er schon wusste, dass diese manipuliert worden waren. Wie Stadler auf diesen Vorwurf reagiert hat, weiß Michael Watzke, der heute Morgen besonders früh aufgestanden ist.
Ein 18-Stunden-Arbeitstag und am Wochenende zwei Koffer voller Geschäftsbriefe. So muss man sich nach der heutigen Aussage von Rupert Stadler das Arbeitspensum eines Vorstandsvorsitzenden von Audi vorstellen. Der Vortrag des früheren Herrn der Fünf Ringe soll das Bild eines gestressten, aber stets integren Autobosses zeichnen, der als Betriebswirtschaftler nicht mit den technischen Einzelheiten des Sechszylinder-Dieselmotors von Audi vertraut war. Stundenlang liest Stadler aus einem vorbereiteten, 45-seitigen Skript vor. Fragen blockt er vor Gericht ab. Dafür äußert sich sein Verteidiger Thilo Pforte nach Stadlers Einlassungen vor der Presse.
Herr Stadler bestreitet die ihm mit der Anklage zur Last gelegten Vorwürfe. Dafür ist es natürlich wichtig, Einzelheiten der Firmenstruktur auch aufzuzeigen, was ein bisschen komplexer ist.
In der Tat, Stadler nennt all die Kommissionen, Steuerungsgruppen und Gremien, die im 600.000 Mitarbeiter umfassenden Volkswagen-Konzern an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Vom APSK, der Audi-Produktstrategiekommission, bis zum Schadentisch, einem hochrangigen Treffen, bei dem in großer Runde technische Probleme besprochen wurden. Nur an einen Schadentisch zum Thema überhöhte Abgaswerte und illegale Abschaltvorrichtungen kann sich Stadler nach eigener Aussage nicht erinnern. Auch eine blaue Meldung, die VW-interne Bezeichnung für ungelöste Problemnachrichten, habe er zur Dieselthematik nie bekommen. Zitat: Ich habe als Vorstand immer auf Gesetzeserfüllung gepocht, so Stadler. Aber er sei viel unterwegs und selten im Büro gewesen. Dort habe er nicht mal einen eigenen PC gehabt. Und E-Mails an ihn habe sein Büro vorgefiltert. Er sei immer davon ausgegangen, dass Audi im Gegensatz zu anderen Autoherstellern nichts Illegales tue. Stadler wirft der Staatsanwaltschaft München vor, ihre Anklage willkürlich zu konstruieren, ohne entlastende Zusammenhänge zu berücksichtigen. Stadlers Verteidiger Thilo Pforte sagt:
Die Staatsanwaltschaft behilft sich vielfach bei der Konstruktion von Vorwürfen mit Herrn Stadler mit einer sogenannten lebensnahen Betrachtung. Das findet sich immer wieder. Und eine lebensnahe Betrachtung ist eine erstmal aus der Luft gegriffene Wertung, mit der nicht allzu viel anzufangen ist.
Nur einmal wird Stadler in seinem sonst sorgfältig formulierten Vortrag ein wenig handfester. Hätten die verantwortlichen Ingenieure bei VW und Audi in Sachen Dieselproblematik früher die Hosen runtergelassen, so Stadler, wäre Audi in den USA viel Ärger erspart geblieben. Das kann man auch als Kritik an Martin Winterkorn verstehen, dem früheren VW-Chef und Stadlers Vorgesetztem. Winterkorn steht selbst vor einem Strafverfahren. Im Audi-Prozess wird Winterkorn möglicherweise als Zeuge aussagen müssen. Das Urteil wird frühestens Ende 2022 erwartet. Und Corona könnte den Prozess noch verzögern, denn die Verteidiger von mindestens zwei Angeklagten wollen per Gutachten klären lassen, ob der Prozess in der aktuellen Pandemiesituation überhaupt wie vorgesehen stattfinden darf.
Michael Watzke über den Audi-Abgasprozess und die Aussage von Ex-Chef Robert Stadler. Bleiben wir noch beim VW-Konzern zusammen mit Sebastian Schreiber, unserem Börsenreporter heute. Volkswagen ruft nämlich tausende Autos zurück. Um welche geht es denn?
Es geht um den Golf 8. Mehr als 50.000 der Autos sollen ein Update bekommen. Da gibt es Schwierigkeiten bei der Elektronik. VW betont aber, dass das Problem für die Sicherheit der Autos keine Relevanz habe. Es sei also eine freiwillige Aktion. Dennoch am Ende des Tages steht für die VW-Aktie heute ein Plus von 0,6%.
Schauen wir auf die Deutsche Post. Die hat vor einer Stunde vorläufige Zahlen vorgelegt. Wie sehen die aus?
Ja, 2020 hat die Post ein Umsatzplus von 5% verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 erwartet der Konzern ein operatives Ergebnis, also der Gewinn vor Steuern und Zinsen ist da gemeint, von 5,4 Milliarden Euro. Und 2022 soll das nochmal übertroffen werden. Diese Prognose also schraubt die Post nach oben und das sorgt auch für Freude bei den Anlegern. Aktien der Post können kurz vor dem Handelsschluss nochmal zulegen, ein Plus von 2%.
AstraZeneca beantragt als dritter Impfstoffhersteller die Zulassung in der EU. Impfstoffnachrichten beflügeln ja oft den Aktienhandel. Ist das heute auch so?
War nicht so wirklich spürbar heute. Grundsätzlich kam die Meldung ja auch nicht allzu überraschend. Der Impfstoff wird in Großbritannien ja auch schon seit gut einer Woche schon eingesetzt. Der DAX kam heute wieder nicht so recht vom Fleck. Nach der Rekordstimmung aus der vergangenen Woche halten sich die Anleger zurück. Kurz vor dem Handelsschluss liegt der DAX etwa auf dem Vortageskurs fast ganz genau drauf bei 13.940 Punkten.
Die Deutsche Bank, die hatte ja schon mal gesagt, dass sie auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump gehen will. Jetzt gibt es neue Berichte dazu. Ist mehr bekannt?
Nicht so richtig. Die New York Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg beziehen sich da auf Insider und berichten eben, dass die Deutsche Bank keine Geschäfte mit Trump und seiner Familie mehr machen wolle. Die Deutsche Bank selbst wollte das heute nicht kommentieren. Diese Geschäftsbeziehungen belasten den Konzern ja schon seit Jahren. Der Kurs der Deutschen Bank heute am Aktienmarkt dagegen gehörte zu den Gewinnern, ein Plus von 1,5%. 2%.
Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet deutlich steigende Preise im Sommer. Wie begründet sie das?
Ja, sie führt als Begründung an, dass die Nachfrage schlagartig steigen könnte, wenn im Sommer wieder so etwas wie Normalität zurückkehre. Das könnte sich dann in teureren Preisen niederschlagen. Das hat Schnabel der österreichischen Tageszeitung Standard gesagt. Sie weist zugleich darauf hin, dass es aber keine Anzeichen für eine langfristig zu stark steigende Inflation gäbe. So also das Interview mit Isabel Schnabel. Und wo wir gerade bei der Europäischen Zentralbank sind, gleich noch der Blick auf den Euro, der notiert fast unverändert bei $1,21,60.
Dann schauen wir noch auf die Anleihen und das Gold.
Die Umlaufrendite zieht etwas an, liegt bei -0,51%. Der Goldpreis stabil, die Feinunze bei $1,843.
Sebastian Schreiber war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Nach den Nachrichten folgt Kultur heute mit Karin Fischer. Mein Name ist Sina Fröndrich.